Herzlich willkommen hier bei Offenbar. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier dabei seid bei unserem Interviewformat. Ich freue mich sehr über meinen Gast, den wir heute da haben, nämlich Hartmut Steeb. Herzlich willkommen, dass du bei uns bist heute. Hartmut, du bist verheiratet, hast 10 Kinder und 20 Enkel. Das ist schon mal allein für sich schon eine Ausnahme, die sehr ungewöhnlich auch ist. Und wahrscheinlich werden dich viele in unserem Land kennen, weil du warst von 1988 bis 2019 warst du Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz und da in sehr vielen Veranstaltungen auch präsent und bist vielen bekannt gewesen. Ne? Wenn ich jetzt so frage, wenn du so lange Zeit in der Allianz warst, was ist für dich die Allianz?
Na, die Allianz habe ich immer so empfunden als ein Vorgeschmack der himmlischen Gemeinschaft mit Jesus, wo es nicht mehr auf die Konfession ankommt und die Kirchenzugehörigkeit, sondern nur noch die Frage entscheidend ist, wer gehört eigentlich zu Jesus? Und wer zu Jesus gehört, der gehört mit zur Leib Jesu und zur Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und da fand ich Allianz immer so einen Vorgeschmack auf diese himmlische, konfessionslose Gemeinschaft in der Ewigkeit. Insofern kann man sich schon ein bisschen dran gewöhnen.
Okay. Ja. Aber trotzdem heißt sie eigentlich Evangelische Allianz und es gibt ja auch eine Glaubensgrundlage. Also ist das einfach jeder, der dazukommt oder es gibt auch Leute, die sich vielleicht nicht so gern zur Allianz irgendwie so dazuzählen?
Ja gut, mit jeder Gruppierung haben immer irgendwelche Leute irgendwelche Schwierigkeiten. Aber das Evangelisch, das ist mir sehr wichtig, dass wir das richtig verstehen. In Deutschland denkt man immer bei Evangelisch an evangelische Kirche. Aber das ist ja international nicht so. Evangelische Kirche gibt es ja so international nicht. Da gibt es verschiedene evangelische Kirche, verschiedene Bekenntnisgrundlagen. Und evangelisch bedeutet evangeliumsgemäß, dem Evangelium verpflichtet. Und wer sich dem Evangelium verpflichtet weiß, wer mit Jesus im Kontakt ist, der gehört mit dazu. Ob er das dann immer wahrnimmt jetzt schon, ob er hier das Allianz schon als Trainingsfeld für die Ewigkeit nutzt, das muss er natürlich selber entscheiden. Aber natürlich, ja, und diese Evangelische Allianz ist ja schon eine alte Vereinigung, 1846 schon in London gegründet, damals bei einer großen internationalen Konferenz, an der fast 1000 Leute teilgenommen haben, aus damals schon 52 verschiedenen Denominationen, Konfessionen. Die hat natürlich dann gesagt, okay, was verbindet uns eigentlich? Und dann hat man wenige Glaubenssätze aufgeschrieben, die wichtig sind als Glaubensbasis der Evangelischen Allianz. Und die einfach das Verbindende nochmal deutlich machen. Man hätte auch das apostolische Glaubensbekenntnis nehmen können. War wahrscheinlich gar nicht so in allen Kirchen gleichermaßen verbreitet, sodass man hier nochmal speziell formuliert hat und so ein paar Dinge nochmal besonders betont hat.
Also war es wirklich so ganz konkrete Flöcke quasi einzurammen, so ein paar wenige Sachen, die ja wirklich unaufgehbar sind, unumstößlich.
Naja, man muss ja bedenken, in dem Zeitumfeld, in dem Allianz gegründet ist, da haben sich ja damals die Christen vor allem die Köpfe eingeschlagen. Die haben sich ja gestritten. Kann man heute auch wieder, ja, kriegt man auch wieder hin. Aber da haben einige gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir uns streiten und die eigentliche Aufgabe der Gemeinde Jesu, nämlich das Evangelium zu sagen, dadurch vernachlässigt wird. Und deshalb haben sie gesagt, wir müssen noch mal neu drüber nachdenken. Nach allen Kirchenspaltungen der vergangenen Hunderten von Jahren und gerade im Anfang des 19. Jahrhunderts gab es ja auch sehr viele Spaltungen noch mal, Trennungen. Wir müssen doch noch mal den Versuch machen, ob uns nicht mehr eint, als uns trennt. Und das muss man dann natürlich auch formulieren, was uns denn tatsächlich eint. Also etwa das Vertrauen in die Heilige Schrift als das von Gott uns gegebene Grundlage für unseren Glauben und für unser Leben. Und diese Dinge muss man dann schon einmal formulieren, damit man klar ist, okay, da stehen wir dazu. Aber dann hat sich's auch, finde ich.
Okay. Was hast du immer schon so die Brücke geschlagen? Ist es eigentlich zwar einerseits 1846, ganz alte Bewegung und zugleich eigentlich hochaktuell, weil eigentlich in diesen Auseinandersetzungen mit, dass die Kritik ist, dass die Christenheit sich immer weiter aufsplittert und zu verschiedenen Richtungen geht, ist eigentlich bis heute auch. Also bräuchten wir heute eigentlich auch wieder so eine Rückbesinnung zur Evangelischen Allianz als Einheitsbewegung?
Ja, würde ich mir natürlich wünschen, ja. Und das ist in der Tat, glaube ich, eine bleibende Aufgabe. Wir haben ja in Deutschland, glaube ich, immer so ein seltsames Verhältnis vom Christentum. Ja, wir kennen hauptsächlich die evangelische und die katholische Kirche. Ein paar Gebildete wissen auch, dass es nur ein paar Freikirchen gibt. Aber wir meinen immer, das sei es. Ja? Die Religionssoziologen sagen uns aber, es gäbe über 40.000 verschiedene christliche Konfessionen weltweit. Und da ist unser kleines Spannungsfeld, das wir so haben, wirklich fast zu vernachlässigen. Und ich glaube, wir müssen das nochmal sehen. Es sind verschiedene christliche Gruppen entstanden, Gemeinschaften. Ich finde es nicht toll, sage ich ganz offen. Also manche denken ja immer, das sei so die bunte Blumenwiese. Das ist ein schönes Bild, aber es ist eigentlich nicht biblisch. Da finde ich das für die Schöpfung, aber nicht für die Gemeinde Jesu, als beeindruckend, dass alle anders sind, sondern wir sind ein Leib in Christus. Und dieses zu betonen und zu stärken, das halte ich für zwingend notwendig.
Es war so, während deiner Zeit, oder gerade in den ersten Jahren als Generalsekretär, kam natürlich auch dann die deutsche Einheit zustande mit dem Mauerfall und dann die Einheit. Wie war das für dich in der Hinsicht, auch gerade so aus Sicht der Deutschen Evangelischen Allianz, wo plötzlich ja Christen aus mit ganz unterschiedlichen Geschichten von 40 Jahren der Trennung auch dann wieder neu zusammenkommen in einer Evangelischen Allianz? Was hat dich da irgendwie so beschäftigt und bewegt?
Naja, das war wirklich eine sehr beeindruckende Zeit, mit der keiner gerechnet hat. Also man muss sich das nochmal vor Augen führen. Am 1. April 88, war kein Aprilscherz, aber am 1. April 88, als ich bei der Allianz begonnen habe, war meine erste Tätigkeit, die Geschäftsstelle von Berlin nach Stuttgart zu verlegen. Okay. Weil die Berliner Geschäftsstelle im Oasenbetrieb, das war einfach viel zu teuer und zu schwierig und zu komplex. Und deshalb kam die nach Stuttgart. 18 Monate vor der Wiedervereinigung. Das heißt, es gab offenbar keine Propheten oder sie konnten sich nicht durchsetzen in der Evangelischen Allianz, die gesagt haben, bleibt doch in Berlin, die 18 Monate geht doch noch und dann seid ihr gleich in der Bundeshauptstadt. Das war überhaupt außerhalb der Vision. Für mich war dann spannend, 88 und 89 die Evangelische Allianz in der DDR kennenzulernen, vor allem Bad Blankenburg, die dortigen Glaubenskonferenzen. Und ich habe gemerkt, da lebt Glaube, da lebt Gemeinschaft, da lebt Evangelische Allianz. Und deshalb war klar, in dem Moment, wo plötzlich die Mauer gefallen ist und wir alle davon überrascht waren, dass wir uns natürlich, weil wir schon Einheitsbewegung sind, auch wieder vereinen werden, das ist klar. Aber auch, dass wir dann sagen, wir gehen von West nach Ost. Wir haben das anders gemacht als die meisten Bewegungen, haben unseren Sitz nach Bad Blankenburg in Thüringen verlegt, von der Kleinstadt Stuttgart in die Großstadt Bad Blankenburg. Und das hat natürlich schon auch die Evangelische Allianz sehr stark beeindruckt. Das muss man einfach wissen, in der DDR war die Bad Blankenburger Allianzkonferenz eine Jugendkonferenz mit 5000 Teilnehmern, die meisten Leute unter 25. Das war ganz unterschiedlich zur westdeutschen Allianzbewegung. Wir hatten auch eine schöne Konferenz in Siegen. Da gab es auch mal Jugendabende und so, aber ich habe immer ein bisschen frech damals gesagt, in Bad Blankenburg sind 75% unter 25, in Siegen sind 75% über 75. Hat beides nicht ganz gestimmt, okay. Aber das war so ein bisschen die Bereiche. Und deshalb glaube ich auch, dass die Evangelische Allianz dadurch auch belebt worden ist, dass wir tatsächlich diese Einheit uns geschenkt wurde.
Und Christsein so mitten in diesem auch politischen Spannungsfeld ist natürlich auch dann eine besondere Herausforderung auch gewesen oder mit diesen ganzen Umwälzungen. Ich wechsle mal das Thema, aber ich bleibe in diesem Bereich auch so mit politischer, gesellschaftlicher Spannung. Nämlich, du hältst bei uns bei Offenbar ja auch einen Vortrag zum Thema Lebensrecht und Menschenwürde. Und deswegen so die Frage, wie bist du eigentlich ganz persönlich zu diesem Thema Lebensrecht gekommen?
Ja, mit der Frage habe ich ja gerechnet und ich habe mir das überlegt. Ich kann es aber gar nicht so ganz genau sagen. Man könnte natürlich jetzt ein bisschen provokativ sagen, durch die Geburt kam ich irgendwie zum Thema. Denn mir war das irgendwie schon immer klar, es muss doch klar sein, dass man für das Lebensrecht eines jeden Menschen eintritt. Besonders eindrücklich, einen besonderen Schub habe ich bekommen bei der Geburt unseres ältesten Sohnes. Als ich das miterlebt habe, damals musste man noch kämpfen, dass man bei der Geburt dabei sein durfte als Mann, aber das habe ich da gemacht. Und als ich das mitbekommen habe, wie plötzlich aus dieser Liebesgemeinschaft meiner Frau und mir einige Wochen später ein neuer Mensch entsteht. Und da ist der Mensch entsteht schon früher, aber dann plötzlich er das Licht der Welt erblickt. In der Nacht danach konnte ich nicht schlafen, vor lauter Freude und Aufregung, dass ich teilhaben darf daran, dass andere Menschen geboren werden. Das war sicher einer der ganz wesentlichen Punkte. Und es war für mich dann auf jeden Fall klar, jeder Mensch muss das Recht auf Leben haben. Vor allem, wir hatten ja dann im Westen Deutschlands diese ganzen Diskussionen ja auch um die sogenannten Indikationen und soziale Indikationen. Und da wurde mir bewusst, ich bin 1953 geboren. Ich bin das sechste Kind meiner Eltern. Wir hatten eine Dreizimmerwohnung in der Stuttgarter Innenstadt. Mein Vater ein eher kärgliches Gehalt. Das war immer alles knapp. Und nach deren Auffassung dürfte ich nicht geboren werden. Und das wäre wirklich schade. Und das ist mir nochmal deutlich geworden. Diese soziale Integration ist einfach Blödsinn. Ja? Die menschlichen, das, was um uns herum ist, ist immer sehr unterschiedlich. Wir leben immer in irgendwelchen Krisensituationen. Aber das menschliche Leben ist so gewaltig, von Gott her gewollt, dass wir uns immer für das menschliche Leben einsetzen müssen.
Das habe ich mal so gelesen, wenn man den Menschen seine einzelnen Teile zerlegen würde und so die ganzen Stoffe zerlegen würde, was so in unserem menschlichen Körper drin ist, würde so ein durchschnittlicher Mensch, hätte so einen Materialwert von etwa 10 Euro. Ist das der Wert, was ein Mensch hat?
Natürlich überhaupt nicht. Das ist eben so eine typische sogenannte Analytik, die dann doch sehr fachinkompetent ist. Weil jeder von uns weiß, dass wir sehr viel mehr wert sind und keiner würde sozusagen sein Leben hoffentlich um 10 Euro verkaufen. Das Leben hat andere Werte und man merkt eben, das ist materialistisches Denken, als ob das das Entscheidende wäre. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Gott uns ein Leben geschenkt hat und dass wir mit ihm in Beziehung sein dürfen, in Zeit und Ewigkeit, also noch weit über diese Zeit hinaus, selbst wenn wir alt werden dürfen, kommt das Schönste dann erst noch. Mhm. Und das kann man mit Geld nicht aufwiegen. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, wie es mit dem Bargeld so weitergeht in der nächsten Zeit, ob wir das noch haben. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir in der Ewigkeit kein Geld mehr brauchen und dass dann solche Verhältnisse keine Rolle mehr spielen.
Ja. Du gehst in deinem Vortrag ja auch darauf ein, was so die Würde des Menschen ist und dass es eben auch der Würde nicht erst zugesprochen wird. Du sagst so, dass nicht erst mit der Geburt ist es, dass der Fötus oder dass der Zellklumpen dann plötzlich ein Mensch, sondern es beginnt von Anfang an. Was ist so für dich so der Punkt, wo du sagst, warum ist es so umstritten überhaupt, diese Frage, wann das Leben beginnt?
Ja, warum ist das so umstritten? Ich denke, weil die Ideologie sozusagen die Menschen ziemlich beherrscht. Sie glauben der Mehrheitsmeinung. Sie haben wenig Verständnis für Gott, dass das Leben Geschenk Gottes ist. Es ist in Vergessenheit geraten. Man meint, das sei alles planbar, das sei alles, müsste auch alles geplant werden. Es müsse alles fertig geplant sein. Und man dürfe nicht einfach nur Kinder bekommen, weil man geschlechtliche Gemeinschaft hat zwischen Mann und Frau, sondern man muss gucken, dass das zum rechten Zeitpunkt sind. Alles wird durchgeplant. Und da hat man vergessen, dass Kinder Geschenke Gottes sind. Und das ist sicher das eine. Und das andere, dass leider inzwischen so viele Menschen in unserem Land betroffen sind persönlich. Und wir spüren das ja an vielen Stellen. Wenn jemand merkt, ich habe was falsch gemacht, dann ist natürlich die Möglichkeit, das einzusehen, zuzugeben und umzukehren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, den Fehler zu verschweigen, ihn unter den Teppich zu kehren, zu tun, als ob es keiner wäre. Es ist doch mein gutes Recht. Diese Ideologie der Selbstbestimmung, die hat uns ergriffen. Und man muss sich doch einfach mal bewusst machen, das meiste, was wir haben, haben wir doch nicht selbst bestimmt. Also keiner hat selbst bestimmt, dass er geboren wird. Keiner hat selbst bestimmt, wo er geboren wird, in welchen Umständen, in welcher Zeit. Das meiste ist überhaupt nicht selbstbestimmt. Ja? Wir haben eine gewisse Aufgabe in unserem Leben, dann auch die Schöpfung zu bewahren und wir haben viele Entscheidungsmöglichkeiten. Aber das Wesentliche unseres Lebens ist uns von außen gegeben. Und deshalb glaube ich auch, dass das Wichtige ist, dass Menschen wieder entdecken, menschliches Leben ist Geschenk Gottes, ist übrigens auch Gottes Idee, so wie die Sexualität auch Gottes Idee ist. Er hat die grandiosen Ideen dieser Welt. Und ihm zu vertrauen, das würde auch sozusagen diese Änderung bewirken können.
Jetzt bist du Mitinitiator auch vom Marsch für das Leben, der sich eigentlich genau dafür einsetzt, für ein Europa ohne Abtreibung und Sterbehilfe. Und es gibt aber ganz viele Gegendemos auch immer, jedes Jahr und auch immer dann die Slogans wie Hätte Maria abgetrieben, wäre dir uns erspart geblieben oder eigentlich, wenn der wahrscheinlich bekannteste, My Body, My Choice. Warum wird Lebensrechtsgruppen, vor allem aus christlicher Perspektive, warum wird das wohl gesellschaftlich, politisch so negativ angesehen? Hast du irgendeine Erklärung dafür, warum das so umkämpft ist?
Naja, es hängt sicher damit zusammen, dass die Leute eben meinen, sie könnten alles selbst bestimmen. Und natürlich, ein Kind, das man bekommt, verändert das Leben total. Also es ist ja nichts mehr so, wie es vorher war. Und insofern meinen sie, sie könnten das alles selbst bestimmen. Und sie wollen das alles selbst bestimmen. Aber im Übrigen ist es doch so, die Wahrheit und die Mehrheit, die kommen manchmal zusammen, aber meist doch nicht. Und wenn ich jetzt so als Christ sehe und auch das Neue Testament lese, dann stelle ich fest, natürlich gab es auch Zeiten, in denen Jesus begeistert gefeiert wurde, aber am Ende waren alle gegen ihn. Und das kann man auch bei den Aposteln so sehen. Und unsere große Gefahr ist, dass wir uns sozusagen vom Widerstand erdrücken lassen oder in eine Resignation reinführen. Nein, es ist normal, dass der Mensch, der eben doch vom Grund auf böse ist und nicht gut ist, dass der sich gegen die Wahrheiten, sage ich jetzt mal, sperrt. Und eine der großen Wahrheiten, nämlich die Frage des menschlichen Lebens, und das kann man nicht vertragen. Und das ist dann natürlich auch ein Angriff, wenn man nicht umkehren will von seinem falschen Weg, sondern gern bei dem bleiben will, dann empfindet man das so als Angriff gegen sich. Und umgekehrt sage ich, es ist aber auch wichtig, dass wir Positionslichter setzen. Dazu sind wir auch als Christen da, Lichter in der Welt zu sein. Nicht um die Zustimmung der Mehrheit zu erreichen, sondern um die Positionen Gottes in diese Welt hineinzutragen. Mhm. Und wenn die Leute zustimmen, ist es schön, das ist auch in der Jerusalemer Gemeinde passiert, da gab es auch Zeit, dass sie Wohlwollen beim Volk gefunden haben. Es wurden sogar manchmal Priester gehorsam, ne, im Glauben, aber es gab dann andere Zeiten und das ist doch das Schöne, dass wir nicht von den Zeitläuften her abhängig sind.
Mhm. In den ersten Jahrhunderten waren die Christen genau dafür bekannt, dass sie eigentlich für die große Wertschätzung für das Leben, dass es beeindruckt hat und dass es so in die Menschen oder in die Gesellschaft hineingewirkt hat. Wie kann sowas heute aussehen?
Also ich würde mir sehr wünschen, dass dieses Thema des Lebensrechts auch wieder eine wirkliche Beschäftigung hat in den Gemeinden. Also ich komme ja, obwohl ich jetzt im Ruhestand bin, durchaus noch rum und ich merke, wenn man solche Themen anspricht, ja, dann erzeugt man eigentlich Erstaunen. Ja. Ich sage es mal ganz vom Anfang an, ich trete ja dafür ein, dass wir wieder entdecken, das erste Wort Gottes an den Menschen ist, seid fruchtbar und mehret euch. Wann wurde letztes Mal von einem Kirchenleiter darüber eigentlich mal gepredigt? Mhm. Dass das eigentlich die Aufgabe des Menschen ist. Mhm. Wir reden über Klimakatastrophe, von der wir nicht so genau wissen, wo es eigentlich lang geht. Und haben irgendwelche Prognosen und machen Modellrechnungen und denken dann, das sei die Wahrheit. Und die einfachen Wahrheiten des biblischen Wortes werden nicht mehr genannt. Und ich glaube, das Lebensrecht ist die größte Herausforderung, die wir in unserer Zeit haben. Die Präses der Westfälischen Kirche, EKD-Ratsvorsitzende, hat vor einiger Zeit gesagt, die Klimakrise sei die größte Herausforderung. Ich habe ihr geschrieben, wer sie das eigentlich weiß. Ich finde, die größte Herausforderung ist die Frage des Lebensrechts des Menschen. Das sind nicht irgendwelche abstrusen Gefahren, die vielleicht auf uns zukommen durch Klimaerwärmung oder irgendwas vielleicht kommt, sondern da geht es um 73 Millionen Menschen, die jedes Jahr getötet werden. Und die Kirche müsste sich dafür einsetzen. Das müsste Thema 1 der gesellschaftlichen Verantwortung sein. Und das fehlt nahezu überall, inzwischen leider selbst auch bei der katholischen Kirche nur noch selten vertreten.
Ganz herzlichen Dank dir, dass du dich dort in dem Thema einsetzt. Und ich bin sehr gespannt auch auf deinen Vortrag und ich kann euch allen den Vortrag sehr empfehlen und beschäftigt euch mit dem Thema. Gebt gerne auch in die Kommentare Rückmeldung. Das Thema ist mit Sicherheit auch herausfordernd und wir freuen uns wirklich auch da, was ihr dazu sagt, was eure Meinung dazu ist. Ganz herzlichen Dank dir, ganz herzlichen Dankeschön. Empfehlung euch allen für den Vortrag und auf Wiedersehen, bis bald.